Woran kann man heute noch glauben? Welche Vision befreit uns aus Sachzwang und Zukunftslosigkeit? Wer wollen, wer könnten wir sein? Das sind nur einige der Fragen, mit der sich die Phil Cologne in dieser Woche beschäftigt. Das Festival der Philosophie, das bereits zum 7. Mal in Köln stattfindet. Zum Phil Cologne-Team gehört die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, Svenja Flasspöhler. Svenja Flasspöhler ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gab eine Zeit, da glaubte man an die Zukunft. Die Hoffnung auf das Kommende durchwehte das Denken der Philosophen und Visionäre. Ist diese Zeit nun eigentlich vorbei? Heute ist es andauernd 5 vor 12, Kriege, Hungersnöte, Klimakatastrophen. Hat das apokalyptische Denken die Visionäre abgelöst?
Ja, ich finde, das kann man schon so sagen. Es ist ja interessant, dass eigentlich sich immer mehr Menschen, wenn wir uns den erstarkenden Rechtspopulismus ansehen, im Kommenden nichts Gutes mehr erkennen können, sondern sich eigentlich nach dem Alten zurücksehen, also nach einer Vergangenheit zurücksehen, die es so natürlich bei Lichte betrachtet auch nie gegeben hat. Es ist eine Idealisierung des Vergangenen. Aber diese Kehrtwende eigentlich der Blickrichtung, das ist, glaube ich, das, was unsere heutige Zeit so gefährlich macht.
Jetzt gehen wir mal mehr auf die Religion und den religiösen Glauben. Das scheint ja vielen heute bedeutungslos, verschwommen, unklar oder auch gefährlich. Eigentlich ein übrig gebliebener Restposten aus der Zeit vor der Aufklärung. Kann der Glaube denn zu einem aufgeklärten Leben dazugehören?
Also was man, denke ich, zunächst mal sehr klar sagen kann, dass christliche Werte wie zum Beispiel Nächstenliebe natürlich wichtig sind für eine Gesellschaft, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Solidarität, für Mitleid mit anderen Menschen, überhaupt für das berührt werden können durch das Schicksal anderer. Ja, da würde ich in jedem Fall immer sagen, dass diese Werte ganz zentral sind und auch fruchtbar gemacht werden können für eine Gesellschaft. Aber es ist eben letzten Endes, denke ich, dann doch so der Urinstinkt der Philosophie, zu versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch eben solche Werte wie Solidarität auch anders zu begründen, weil man eben Glauben nicht verordnen kann, weil es Menschen gibt, die nicht glauben und weil natürlich Glaube auch, und das schwingt ja in Ihrer Frage ebenfalls mit, immer auch die Gefahr in sich birgt, fanatisch zu werden.
Was ist denn der Unterschied zwischen Philosophie und Theologie?
Ich glaube genau dies, dass man eben nicht aufhört, sozusagen, dass man bei Gott nicht aufhört als der Urgrund von allem, sondern weiterdenkt und versucht zum Beispiel so etwas wie Moral zu begründen ohne diese Annahme. Und das ist natürlich eine extrem schwere Aufgabe. Und wir sehen ja auch, wenn wir uns Werke ansehen wie die Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno, mit was für einem Risiko das einhergeht. Also wirklich Gott zu suspendieren und zu sagen, wir kommen ohne ihn aus. Und wir wollen aber natürlich trotzdem eine Gesellschaft haben, die menschlich ist. Und das ist die große Herausforderung der Philosophie.
Das kann man aber mit einem grundlegenden Humanismus durchaus tun. Da kann man durchaus in der Philosophie Gedankengebäude finden, die das als sehr sinnvoll machen, ohne den Glauben an Gott.
Ja, das stimmt. Aber die Philosophie hört ja nie auf zu fragen. Und zum Beispiel, wenn Sie Humanismus ansprechen, denke ich sofort an die Würde des Menschen zum Beispiel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nun gibt es aber zum Beispiel Philosophen wie Peter Singer, ein Utilitarist. Der Utilitarist sagt ja, oder der Utilitarismus sagt, dass es um die Maximierung des Glücks möglichst vieler Menschen geht. Also das ist die oberste Maxime eigentlich des Utilitarismus. Und das kann dann eben auch beinhalten, dass, nehmen wir mal dieses berühmte Gedankenexperiment, Sie sitzen in einem Flugzeug, ja, und dieses Flugzeug fliegt, es wird von Terroristen gekapert und es fliegt auf ein Fußballstadion zu. Darf man dann dieses Flugzeug abschießen? Weil dann ja nur wenige Menschen umkämen im Verhältnis zu dem, was passieren würde, wenn dieses Flugzeug in ein Fußballstadion hineinstürzen würde. Und der Utilitarist würde sofort sagen, ja, natürlich muss man dieses Flugzeug abschießen. Das hat aber mit der Würde des Menschen wenig zu tun, weil eigentlich darf man das natürlich nicht. Man darf keinen Menschen töten. Also das heißt, Philosophie heißt immer auch, da weiterzudenken, wo die Theologie, denke ich, eher aufhören würde zu denken.
Und wo fängt das an, auch in den Aberglauben hineinzulappen, wenn man von Metaphysik, Spiritualität redet? Die sagten, die Philosophie denkt da weiter, wo die Theologie aufhört zu denken, weil die Theologie setzt da irgendwann den Stempel Gott drauf und dann ist Schluss mit dem Denken. Ist das richtig?
So würde ich das schon begreifen. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, dass dass eben so eine Position wie die von Peter Singer mit dem christlichen Glauben nur schwer vereinbar ist.
Wie ist das denn, wenn man zum Beispiel mit Kindern redet? Sie haben selbst zwei Kinder, wenn die Ihnen mit dem lieben Gott kommen oder einem Schutzengel, von dem Sie behaupten, dass er Sie beschützt, sagen Sie dann, ach, das ist ja wirklich Kinderkram und Aberglaube?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Und da fällt mir auch ein, ich habe tatsächlich ich weiß gar nicht mehr in welcher Kirche, einen kleinen Schutzengel gekauft, der sehr schön aussieht, so aus Glas. Und der hängt, unsere Tochter ist jetzt 11 und dieser Schutzengel hängt schon sehr lange an ihrem Bett. Und immer wenn dieser Schutzengel, manchmal fällt er runter und ich bin da immer ganz vorsichtig und hänge ihn wieder auf. Auch wenn ich von mir selber nicht als einem gläubigen Menschen sprechen würde, sehe ich natürlich schon, dass es notwendig ist, ein gewisses Maß an Metaphysik auch im Leben zu haben und zu erhalten. Also die Verzauberung, die eintritt, wenn man jemanden liebt, das Wunder der Geburt, die Erfahrung, wenn man merkt, dass wirklich zwischen zwei Menschen in einem Gespräch ein Resonanzverhältnis entsteht, so wie Hartmut Rosa das begreift, der Soziologe. Das hat natürlich etwas Metaphysisches, das hat etwas Verzauberndes. Und ich glaube, diese Verzauberung, das ist etwas, was wir auch nicht preisgeben sollten.
Sie sagen das so klar, dass Sie sich nicht als gläubigen Menschen bezeichnen, aber als Ungläubigen sicher doch auch nicht, denn auch der Unglaube ist ja nur ein Glaube.
Ja, also ich würde sagen, ich begreife mich nicht in dem Sinne als religiös, sagen wir mal. Es gibt natürlich Dinge, an die ich glaube. Also ich glaube zum Beispiel an die Solidarität, ich glaube auch an den Menschen.
An die Liebe?
An die Liebe, glaube ich auch. Aber ich glaube eben nicht an diesen Gott. Nichtsdestotrotz spielt die Religion zum Beispiel auch in meinem eigenen Denken oder Schreiben immer wieder eine Rolle, weil wir natürlich extrem geprägt sind, auch durch die Erzählung, durch die christliche Erzählung. Und durch die Bibel und durch die Geschichten, die da erzählt werden. Und dieses Erbe trage auch ich unweigerlich in mir. Und ich komme sowieso, ich komme aus Münster, einer sehr katholischen Gegend. Und insofern ist das selbstverständlich so, dass wir diese Dimension nicht einfach aus uns rausschneiden können, sondern es gilt ja auch, dieses Erbe fruchtbar zu machen und sehr klar zu sehen, inwiefern es auch das eigene Denken vielleicht eben auch hin und wieder befruchten kann.
Warum glauben Sie nicht an Gott?
Also ich habe schon das ja nicht unbekannte Problem, so etwas wie die Shoah oder bestimmte Katastrophen, die passieren, das mit einem Gott zusammenzubringen. Also die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum er dann diese Dinge zulässt, das finde ich schon tatsächlich immer noch eine eigentlich unlösbare Denkherausforderung.
Hat aber nichts mit dem Glauben an Gott zu tun, denn das ist ja die alte Geschichte von Hiob. Die Theodizee-Frage wird sich nie beantworten lassen, aber trotzdem kann man noch an Gott glauben, erst recht, wenn man aus Münster kommt.
Ja, ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, an ihn zu glauben, weil ich bin nicht jemand, die sich an Gott wendet, wenn ich ein existenzielles Problem habe, sondern ich wende mich dann eher an einen anderen, und also einen anderen Menschen. Tatsächlich sehe ich absolut die Notwendigkeit, immer wieder aus sich selbst herauszukommen und dann eben den Weg auch zum anderen zu gehen. Aber ich brauche nicht diese Adressierung.
Aber ist man da immer so konsequent? Kann man von morgens bis abends an Gott glauben oder von morgens bis abends eben nicht an Gott glauben? Die kleine Geschichte mit dem Schutzengel zeigt doch, dass man sowohl an Gott glauben kann, als auch nicht an Gott glauben kann.
Ja, aber ich würde das mit dem Schutzengel nicht mit Gott in Verbindung bringen, sondern das ist ein Aberglaube, den ich habe. Und es gibt wirklich, ich denke, in jeder menschlichen Existenz eine Form von Aberglaube oder von Irrationalität, die ich auch gar nicht schlimm finde. Das kann man sich sozusagen gönnen, ja. Aber ich finde, das ist nochmal etwas sehr, sehr anderes, als zu sagen, ich glaube tatsächlich an einen Gott, an den ich mich dann eben auch in existenziell schwierigen Situationen wende.
Naja, aber in manchen Lebenssituationen, da fühlt man sich gerade so wohl und alles passt zusammen oder irgendetwas passiert, dann sagt man, jetzt glaube ich an Gott, und dann anderen Tag vielleicht nicht. Also diese Konsequenz, auch immer diese Frage, das so zu beantworten, glauben Sie an Gott oder glauben Sie nicht an Gott, lässt das sich überhaupt so pointiert zusammenfassen?
Nee, aber wenn man jetzt nochmal von der Situation ausgeht, die Sie beschreiben, ja, so diese Verzauberung des Augenblicks, dass irgendwie alles stimmig ist, das kennen wir ja alle, dass man plötzlich so durchströmt wird von so einem Glücksgefühl. Da würde ich sagen, das sind Momente, in denen ich da irgendwie eine Art von Demut spüre, aber nicht gegenüber einem Gott, dem ich jetzt zuschreibe, diese Situation in dieser Form hergestellt zu haben, sondern es ist ein Glücksmoment, das eben tatsächlich auch etwas Unverfügbares hat, in dem Sinne, dass ich einsehe, ich bin nicht komplett jetzt verantwortlich für diese Situation. Ich habe sie nicht durch meine Kontrolle und meine Macht hergestellt und jetzt genieße ich das irgendwie ganz instrumentell, sondern es ist etwas, was mir in gewisser Weise geschenkt wurde, auch durch Zufälligkeit, durch Fügung in dem Sinne, dass da einfach zwei Dinge schön zusammengekommen sind oder dass andere Menschen für etwas gesorgt haben. Also, und dass man dann in diesem Moment so eine Art von Dankbarkeit oder Demut spürt, das kenne ich schon, aber eben nicht einem Gott gegenüber, sondern eigentlich auch der Kontingenz, die da drin ist. Also, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, also dass die Annahme eben auch von Kontingenz, also von radikaler Zufälligkeit, dass eben nicht alles irgendwie verfügt wurde durch irgendjemanden oder durch irgendetwas. Das finde ich ist auch eine Herausforderung, die natürlich in gewisser Weise auch eine narzisstische Kränkung ist, ja, weil die Annahme des Zufalls und des Unverfügbaren immer auch heißt, dass nicht alles aus mir hervorgeht. Aber ich würde tatsächlich immer eher in diese Richtung denken als in eine göttliche Richtung.
Vielen Dank, Svenja Flassbühler. Die Buchautorin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins gehört zum Team der Phil Cologne, dem 7. Internationalen Festival der Philosophie, das zurzeit in Köln stattfindet. Danke.
Vielen Dank auch.